Guten Morgen. Könnt ihr mich verstehen? Okay, da bin ich. Ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen und ich freue mich auf diese gemeinsame Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen dürfen hier, um einfach über Gott nachzudenken, über das Wesentliche im Leben. Ich denke, wir verballern so viel Zeit heute mit Fernsehen, mit Computer, mit unserem Smartphone und was es da alles so gibt. Ja, das sind alles so Zeiträuber, die uns das Wesentliche eigentlich vergessen lassen wollen, nämlich die Zeit, die wir mit Gott verbringen können. Es ist Juli, wir sind wieder so mittendrin im Reisemonat. Viele sind schon unterwegs, man sieht das, die Reihen sind leerer hier heute. Und die Blechkarawane rollt auch an diesem Wochenende wieder über Deutschlands Straßen. Und viele freuen sich auf eine entspannte Zeit mit ihrer Familie an einem schönen Ort. Ich denke, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass wir täglich neue Schreckensnachrichten hören. Zugunglück in Italien, Amokfahrt in Südfrankreich, dort in Nizza mit 84 Toten und Hunderten von Verletzten. Ja, der Putsch, der niedergeschlagen wurde dort in der Türkei. Wir hörten jetzt gerade von dem Ereignis mit der Spiritusflasche. Das sind alles so Ereignisse, die uns irgendwo runterziehen wollen. Und wir merken plötzlich, dass wir es nicht in der Hand haben. Plötzlich kehrt da Leid ein oder sogar der Tod. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Bilder im Fernsehen seht, wenn ihr so Meldungen hört. Sagt mal einfach, wie geht's euch da? Was denkt ihr in dem Moment?
Unsicherheit.
Unsicherheit, ja. Angst. Traurigkeit.
Das Leben ist endlich.
Das Leben ist endlich, ganz genau. Und trotzdem denke ich, ist es doch so, dass wir uns an all diese Bilder schon irgendwo gewöhnt haben. Es sind auch täglich solche Bilder eigentlich im Fernsehen. Also mir geht es jedenfalls so, wenn ich sowas sehe, denke ich immer, boah, ist das schrecklich. Wie kann man nur sowas machen da, mit dem LKW 2 Kilometer weiter Leute überfahren? Wie geht das, ne? Wie krank muss man da im Kopf sein? Aber letztlich ist das doch alles so weit weg von mir. Ich sitze zu Hause auf meinem Stuhl oder meinem Sessel, nehme das zwar irgendwo wahr, ich weiß vielleicht sogar, dass mein Leben begrenzt ist, wie du eben gesagt hast. Ich weiß, dass ich sterben muss und wir alle wissen das. Aber wie real ist das wirklich an mir dran? Das ist doch die Frage. Rechne ich wirklich damit? Wir rechnen doch alle damit, dass wir gleich wieder gesund nach Hause fahren, oder? Das ist es. Und das ist auch auf der einen Seite gut so. Wenn das nicht so wäre, würden wir wahrscheinlich alle morgens gleich im Bett liegen bleiben, oder? Wie schnell aber sowas passieren kann, habe ich neulich gerade wieder erfahren, wie wir selbst auf der Autobahn unterwegs waren. Wir holten unsere Tochter aus München ab. Sie war da zu einem Praktikum. Sind dann auf der Rückfahrt mit dem VW-Bulli, der ganze Wagen voll bis unter das Dach. Die Kiste ist richtig so schön am Rollen. 3 Tonnen schwer, kann man fast sagen. Mit 130 auf der Mittelspur der Autobahn. Rechts neben mir ein LKW. Und ich hatte noch jemanden neben mir sitzen, einen jungen Mann unten aus Rosenheim, der nach Bielefeld wollte, seinen Freund besuchen. Und plötzlich steht 10 Meter vor mir ein Fahrzeug auf der Fahrbahn bei Tempo 130. Und ich merke, ich kann nicht mehr schnell genug bremsen. Ich gehe zwar voll in die Bremse rein, es dauert vielleicht 2-3 Sekunden und ich höre im Gedanken schon, wie es knallt. Zwischendurch wird mir erstmal bewusst, dass da jemand von rechts eingeschert war, ohne zu gucken. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren, wie der da war. Und ich war bis auf 2 Meter schon dran und höre schon in Gedanken den Knall. Wer schon mal einen Unfall hatte, der weiß, wie das vor sich geht. Mit mal bist du machtlos. Und in diesem Moment war ich machtlos. Und dann war es aber, als wenn da so eine riesige Hand von oben kam und dieses Fahrzeug mit mir nach vorne schob und der dann beschleunigen konnte. Und da habe ich erstmal überlegt, Mensch, so schnell kann es eigentlich gehen. Wir steigen ins Auto ein. Rechne damit, dass wir gesund wieder aussteigen und ganz plötzlich bin ich betroffen, ich ganz persönlich. Nicht irgendwelche Leute im Fernsehen oder irgendwelche Leute im Bekanntenkreis, sondern ich. Was wäre gewesen? Da hätten die ganzen Klamotten auf der Straße gelegen. Dieser junge Mann wäre vielleicht verletzt geworden. Im Zweifels- oder im schlimmsten Fall wären wir tot gewesen, wenn uns der LKW dann auch nochmal überrollt hätte. Ich nenne das Bewahrung. Ich glaube, wir können ganz schnell dran sein an diesem Thema Tod. Da knallt es oder du fällst um. Hier oben geht das Licht aus und du wirst wach an einem Ort, den du vielleicht noch nicht gekannt hast.
Vielleicht heißt er Krankenhaus, aber vielleicht heißt er auch Himmel oder Hölle. Überraschung, Tod, bewusster Leben, so heißt das Thema heute. Ich erlebe es immer wieder, dass das Thema Tod eigentlich so ein Tabuthema ist, über das man gar nicht sprechen will. Viele Leute sind auch gar nicht imstande, glaube ich, darüber zu sprechen, über dieses Thema. Wir sind so ein Stück weit unfähig geworden. Viele weichen diesem Thema aus oder verdrängen es ganz einfach. Ich erlebe das manchmal selbst in Todesnähe, dass dieses Thema verdrängt wird. Der Tod ist plötzlich da. Und es heißt dann immer wieder plötzlich und unerwartet. Man liest das ja immer in den Zeitungen wieder, plötzlich und unerwartet. Da lese ich dann Namen von Leuten, die ich vielleicht gekannt habe aus dem Krankenhaus und ich denke, hä, plötzlich und unerwartet, ein Jahr Krebs gehabt, was geht da ab? Plötzlich und unerwartet. Anscheinend trifft es uns trotzdem immer wieder ganz plötzlich, dieses Geschehnis. Ja. Ich unterhielt mich einmal mit einer 92-Jährigen. Sie hatte auch Krebs und wusste, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte. Und sie sagte mir, weißt du, ich wollte noch so viel Gutes tun in meinem Leben. Man hat ja das Gefühl, das Leben geht immer so weiter, wenn es einem gut geht. Mit 92, da denkt man doch, die müsstest du eigentlich begriffen haben. Wie lange will die denn noch leben mit 92? Man hat das Gefühl, das Leben geht immer so weiter. Genau das ist es. Ich glaube, das ist bei uns auch der Fall. Oder ich erinnere mich an einen Arbeitskollegen, der an Lungenkrebs erkrankt war. Und kurz bevor er starb, besuchten meine Frau und ich ihn noch im Krankenhaus. Man sah schon, wie der Tod irgendwo da war. Dieses blasse Gesicht, keine Haare mehr auf dem Kopf, schweißig. Und ich weiß noch, wie ich mich so von ihm verabschiedete, ihn in den Arm nahm. Es kostete mich schon so ein Stück Überwindung, diesen kalten Schweiß so auf der Wange zu spüren. Und trotzdem sagt er immer noch wieder, ja, grüß die anderen und ich muss sehen, dass ich bald wieder komme zum Arbeiten. So Verdrängung des Themas. 3 Tage später war er tot. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, der heißt, Gott lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Gott lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist ein Gebet Davids. Und ich habe mir so überlegt, warum betet David das? Gott lehre uns bedenken, Gott lehre uns. Das heißt doch, wir kriegen es allein nicht gebacken, überhaupt über dieses Thema nachzudenken. Wir brauchen Gott dazu, dass er uns die Augen öffnet. Wo stehe ich eigentlich im Leben? Wo bin ich? Wo bin ich angekommen? Mein Leben ist begrenzt. Gott muss uns das zeigen. Dann heißt es, dass wir sterben müssen. Sterben ist ein Muss, wir wissen es alle. Aber wir sind, glaube ich, von diesem Gedanken oftmals weit entfernt. Und dann heißt es, auf dass wir klug werden. Ich wünsche uns, dass wir heute ein kleines Stückchen klüger hier rausgehen, als wir reingekommen sind. Ich weiß nicht, ob das gelingt. Seid einfach offen dafür. Gott lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es heißt für uns irgendwann, das Leben ist aus. Game over. Ihr habt noch das Fußballspiel vielleicht im Kopf. Wir waren ja gar nicht so schlecht. Wir hatten viele Torchancen. Aber irgendwann kam der Abpfiff. Das Spiel war vorbei. Die Chancen waren vertan. Es ging nichts mehr. Und genauso ist es bei uns im Leben irgendwann. Da heißt es zu irgendeinem Zeitpunkt, Game over. Das Spiel ist vorbei. Wie gehe ich mit diesem Thema um? Ich wollte noch so viel Gutes tun. Dieser Gedanke der alten Frau. Wie verarbeiten wir den Tod? Ich habe euch einmal so einen Ausdruck mitgebracht von einem Journalisten, der dazu einen Text verfasst hatte. Ein Freund von ihm war an Krebs erkrankt und er verstarb kurze Zeit später. Und er sagt, dieser Freund hat oftmals geweint, aber er war nicht in der Lage, über dieses Thema zu sprechen. Vielleicht, weil er ihn nicht belasten wollte. Und irgendwann kommt dann der Anruf, dass dieser Freund verstorben ist. Und er sagt, es versetzte mir einen Schlag, mir wurde schwindelig. Ich musste mich setzen und ich weinte 3 Tage lang. Und bis heute habe ich diesen Verlust nicht überwunden. Und dann sagt er, dass er sich ganz viele Vorwürfe gemacht hat, dass er zu wenig da gewesen ist. Aber er sagt auch, in diesem Moment ist die eigene Sterblichkeit, die eigene Endlichkeit nichts Abstraktes mehr. Die Angst davor ist da, sie begleitet mich Tag für Tag. Angst wurde eben auch genannt hier. Was kommt danach? Auch nachts, wenn ich im Bett liege, stelle ich mir oft die Frage, was kommt nach dem Tod? Wirklich nichts? Ich frage mich, wo mein Freund jetzt ist und ob es ihm wohl gut geht. Natürlich möchte ich glauben, dass es mit dem Tod nicht alles vorbei ist, sondern dass unsere Seele überdauert. Doch warum sollte es anders sein als vor unserer Geburt? Denn was kam vor dem Leben? Nichts, ganz genau. Meist will ich die beklemmenden Gedanken daran schnell loswerden. Ich muss mich bewegen, schreiben, egal was, nur Hauptsache irgendetwas tun. Ich habe Angst vor dem Nichts, vor dem Fallen in das berüchtigte schwarze Loch, vor dem Verlust des Bewusstseins von Ich Bin. Man merkt, dieser Mensch ist ein Atheist, der kennt Gott nicht. Aber vielleicht denken viele solcher Menschen, da ist ein schwarzes Loch und ich gebe denen ein schwarzes Loch. Da sind Fragen, ist da wirklich nichts? Man hört das so raus, ne? Er zweifelt, ist da wirklich nichts? Eigentlich möchte er daran glauben, dass es weitergeht. Die Angst umgeht ihn. Er versucht, sich abzulenken und alles zu verdrängen. Szenenwechsel zum Krankenhaus. Ich komme an einem Morgen zum Frühdienst. Nachts ist jemand verstorben. Es sind zwei neue Studenten da aus der Krankenpflege. Ich hatte die Aufgabe, den Verstorbenen nach unten in den Keller zu bringen. Ich fragte so, möchte jemand mit? Die beiden sofort, ja! Die waren ganz heiß da drauf. Man kennt ja so diverse Filme aus dem Fernsehen, Kriminalserien, wie das dann da so aussieht, so mit diesen Blechtischen, Kühlhaus und so weiter. So, die waren also ganz heiß mitzukommen. Wir hatten die Leiche dort untergebracht. Wir haben eben hier so ein Foto eingeblendet gesehen, so ähnlich sieht das dann da auch aus. Da gibt es ein Schild auf dem Fuß. Und wie wir dann wieder hochfuhren, ich habe noch so dieses Bild vor Augen, wir stehen da im Aufzug, da herrschte doch sehr betroffenes Schweigen. Es war ein junger Mann, ein Deutscher, er guckte so auf den Boden, sagte gar nichts. Die junge Dame daneben war eine Muslimin, so hardcore mit Kopftuch. Und ich merkte, wie sie so nachdachten und fragte so, und? Wo ist Frau Meier jetzt? Im Himmel, sagte die Muslimin spontan. Im Himmel. Hörte diesen Wort laut raus. Sie sagte nicht im Himmel, sondern im Himmel. Da waren drei große Fragezeichen. Ja. Und ich glaube, das ist auch wieder immer die Frage, die sich einem da stellt. Wo ist derjenige geblieben? Ich möchte das einfach mal anhand so eines Zeitstrahls ein bisschen verdeutlichen, das ganze Geschehen. Wenn das so der Zeitstrahl ist, der Menschheitsgeschichte, der bewegt sich immer in eine Richtung, klar. Und irgendwo komme ich da so rein mit meinem kleinen Leben hier, mache das hier mal so ein bisschen dicker, vielleicht 50, 60, 70, 80 Jahre. So, wo komme ich her? Aus einem schwarzen Loch und gehe in ein schwarzes Loch? Das ist so die Idee, der Gedanke eines Atheisten. Die Bibel lässt uns zum Glück nicht im Unklaren darüber, wie es in Wirklichkeit ist, sondern sie sagt, dass alles Leben von Gott kommt. Alles Leben kommt von Gott. Habt ihr das schon mal drüber nachgedacht? Wir schaffen heute ganz viel. Wir können Motoren bauen, wir können Gene manipulieren, wir können klonen, wir können alles Mögliche. Aber es hat kein Wissenschaftler bisher hingekriegt, auch nur eine Zelle zu erzeugen, die Leben hat. Das ist der große Unterschied. Alles Leben kommt von Gott. Und viele Leute denken, es geht automatisch so, wenn mein Leben beendet ist, dann lande ich auch irgendwann wieder bei Gott. Ja? Eine Kollegin sagte mal, wir kommen von Gott und wir gehen zu Gott. Das ist ein guter Gedanke. Und das war ursprünglich, oder es ist auch der Wille Gottes, dass es so passiert. Aber man muss sagen, das ist nicht einfach ein Automatismus, sondern dieser Weg teilt sich an dieser Stelle genau, nämlich da, wo mein Leben zu Ende ist. Während meines Lebens habe ich die Möglichkeit, mich für Gott zu entscheiden oder ihn abzulehnen. Und da gibt es dann zwei Wege. Den roten und den grünen. Der hier unten heißt Hölle und der obere heißt Himmel. Das sind zwei Begriffe, die so im normalen Tagesgeschehen vielleicht nicht mehr so präsent sind heute. Himmel und Hölle. Und man kann sich vielleicht nicht mehr so ganz viel darunter vorstellen. Aber es ist in der Tat so, wir müssen uns hier entscheiden. Und mit dieser Entscheidung fängt eigentlich das Leben an, das Leben bei Gott. Hier, irgendwo. Oder ich habe es verpasst, Game over und ist vorbei. Ich bin dann auf dem Weg nach unten. Diese Stelle, wo das Leben beendet ist und etwas Neues beginnt, ist sicherlich eine sehr schmerzliche Erfahrung für die meisten Menschen. Sterben ist nicht schön. Ich habe viele Sterbende gesehen. Aber es ist nicht das Ende. Ich war mal mit einer Schülerin mit dem Verbandswagen unterwegs. Wir gingen so von Zimmer zu Zimmer, machten Verbände. War auch eine Muslimin. Wir kamen so oft das Thema Tod zu sprechen. Und ich sagte, ja, man muss doch eigentlich einen sehr starken Glauben haben, wenn man heute noch glaubt, dass das Leben mit dem Nichts endet. Es gibt tausende von Nahtoderfahrungen, wo Leute davon berichten, dass sie so ein Stück durch einen Türspalt in die Ewigkeit gesehen haben. Ich habe das gestern nochmal nachgegoogelt. Ich wusste gar nicht, dass es so viele sind. Laut dem Nachrichtenmagazin Focus gibt es in Deutschland allein 3,3 Millionen Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten. Bloß die meisten sprechen nicht darüber. 3,3 Millionen bei 81 Millionen Einwohnern, die es gibt. Das heißt, wenn ich jetzt durchgucke, jeder 20., 25. hat demnach eine Nahtoderfahrung gehabt. Ist jemand von euch hier zufällig, der sowas schon mal erlebt hat? Ich sehe jetzt im Moment keinen. Das wäre mal sehr interessant gewesen. Also ich höre immer gern solche Geschichten im Krankenhaus und ich frage dann immer. Und dann sprechen wir so über dieses Thema und die Patientin, die da im Bett liegt, kriegt das so mit und sagt, ja, das stimmt wirklich. Ich habe das schon mal so erlebt. Es gibt so diesen Tunnel und es gibt auch so dieses weiße Licht am Ende des Tunnels. Meist sind die Leute sehr verschwiegen und wollen nicht darüber sprechen, weil sie nicht ernst genommen werden. Wir unterhalten uns noch weiter auf dem Flur, kommen ins nächste Zimmer, sind immer noch bei der Thematik. Und die Patientin, die dort im Bett liegt, berichtet das Gleiche. Das war völlig krass. Und ich finde es einfach spannend, wie Gott manchmal solche Situationen einfach auch benutzt, um Menschen zum Nachdenken zu gebrauchen. Diese Frau erzählte dann, sie wurde operiert, hatte einen sehr großen Blutverlust und hatte das gleiche Erlebnis dann, auch diesen Tunnel mit dem weißen Licht. Nahtoderfahrungen. Vor 2 Jahren erschien in Deutschland der Film Den Himmel gibt's echt. Hat den jemand gesehen von euch? Ja, so ein paar. Ne? Nach dem gleichnamigen Buch, was vorher schon mal auf den Markt gekommen war. Das ist eine sehr interessante Geschichte einer Nahtoderfahrung. Da geht es um einen 4-jährigen Jungen. Einen 4-jährigen Jungen in Amerika. Er wohnte mit seiner Familie. Der Vater war Pastor auf dem Lande irgendwo. Konnte 5 Tage lang nicht mehr richtig essen, Übelkeit. Und dann endlich fahren sie ins Krankenhaus, hat einen Blinddarmdurchbruch, muss operiert werden, notoperiert werden. Und ja, in diesem Moment ist er klinisch tot, kann man sagen, hat eine Nahtoderfahrung. Dieser 4-Jährige, muss man sagen, und fängt nachher an, merkwürdige Dinge zu erzählen. Ich weiß nicht, hat einer von euch ein 4-jähriges Kind? Du? Wer war's? Ein 4-Jähriger. Kann der viel erzählen? Ja, ne? Die haben eine rege Fantasie. Die erzählen eine ganze Menge. Und dann so als Sohn eines Pastors, vielleicht Geschichten aus der Kinderbibel gehört vorher, da erzählst du schon mal, ich bin bei Gott gewesen, habe bei Jesus auf dem Schoß gesessen und all solche Sachen kamen darüber. Und Gott, der sitzt da auf einem ganz großen weißen Thron, wie so Kinder erzählen. Und diese Geschichten gingen so über 2 Jahre hinweg. Ja, die Eltern haben das dann irgendwann notiert. Und keiner hat es eigentlich so richtig geglaubt, bis zu einem Zeitpunkt. Wie dieser 4-Jährige dann sagt, Mama, weißt du, dass ich noch eine Schwester habe? Eine Schwester, ja, dieses Kind war während der Schwangerschaft in der 2. Schwangerschaftswoche gestorben, im Mutterleib. Und keiner wusste davon. Und erst dann, ja, ist man angefangen,
diesen ganzen Geschichten zu glauben. Ich habe euch den Trailer mal mitgebracht, dieses Filmes. Ich hoffe, er läuft. Wir schauen mal kurz rein. Ihr müsst jetzt gut aufpassen.
Mama? Ja, Colton?
Weißt du, dass ich eine Schwester habe?
Natürlich weiß ich das. Cassie ist deine Schwester.
Nein, ich meine, ich habe zwei Schwestern. Das eine Baby ist in deinem Bauch gestorben, stimmt's?
Wer hat dir erzählt, dass in meinem Bauch ein Baby gestorben ist?
Ein kleines Mädchen kam auf mich zu, hat mich gedrückt und mich nicht mehr losgelassen.
Der Schmerz, den ich erleiden musste, war nichts im Vergleich dazu, meinen Sohn dem Tod so nahe zu sehen.
Im Krankenhaus sagte man mir, dass man nicht damit gerechnet hat, dass er überlebt. Es fiel das Wort Wunder.
Mein Sohn hat Dinge gesehen, die er so nie hätte wahrnehmen können.
Ihr Sohn hatte eine Nahtoderfahrung.
Ich bin aus meinem Körper raus und konnte alles sehen. Mama in dem einen Raum. Und du warst in einem anderen.
Er starrt schon seit Stunden auf dieses Ding.
Stimmt irgendwas mit Corten nicht? Er sagt manchmal so komische Sachen. Du hast deinen Großvater Pop genannt, nicht wahr?
Ich war etwa so alt wie du, als er starb.
Er ist wirklich nett.
Du hast meinen Großvater gesehen? Ist das der Mann?
Das ist er. Das ist Pop.
Cassie, stimmt es, dass du einen Jungen geschlagen hast?
Die beiden haben sich über Corten lustig gemacht. Wird Cassie jetzt dafür bestraft?
Wieso denn? Ich werde ihr zeigen, wie man zuschlägt, ohne dass es ihr wehtut. Ich würde ihm so gern glauben, aber alles, wovon er spricht, kann unmöglich wahr sein.
Wir bieten dir unsere Hilfe an, aber unsere Stadt darf nicht zum Zirkus werden.
Keiner von euch glaubt mir, habe ich recht?
Manche Menschen haben Angst davor, an etwas zu glauben.
Ich finde nur, dass wir uns erstmal auf dieses Leben konzentrieren sollten. Glaubst du, mein Sohn ist im Himmel?
Feuer!
Er hat mir gesagt, dass alles gut ist. Du brauchst keine Angst zu haben.
Er bewirkt etwas. Konnten wir nicht schon oft einen Blick auf den Himmel werfen? Im ersten Schrei eines Babys, im Mut eines Freundes, in der Liebe einer Mutter oder eines Vaters? Ich sehe etwas, also glaube ich es.
Und du?
Ja, wie kann man so etwas glauben? Das war auch anfangs die Frage für diese ganze Familie. Colton hat eine ganze Menge erzählt, dieser Vierjährige, muss man sich vorstellen. Ja. Er sagte zum Beispiel, ja, da sitzt Gott auf einem großen weißen Thron und direkt daneben sitzt Jesus. Und der Vater Pastor hat natürlich gleich geschaltet. Dieses Bild wird ja sehr oft in der Bibel genannt, Jesus zur Rechten Gottes. Und der Vater, auf welcher Seite sitzt er denn? Ja, da, auf der Rechten. Er sagt, Todd, so heißt der Vater. Und dann wollte ich ihn mal testen und habe gefragt, und wer ist auf der anderen Seite? Ja, das ist doch ganz einfach. Da ist Gabriel. Gabriel, der Engel. Und der Todd sagt, ich habe da mal recherchiert. Und mir fiel die Geschichte ein, wo Gabriel runterkommt zu Zacharias und die Geburt Jesu ankündigt. Wo er sagt, ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Und all solche Dinge. Und sie merken, es stimmt eins zu eins überein, was der kleine Vierjährige erzählt hat. Er sagt zum Beispiel auch, Papa, weißt du, dass Gott drei Personen ist? Gott ist drei Personen. Da gibt es Gott, dann gibt es Jesus und dann gibt es noch den Heiligen Geist. Das erzählt ein Vierjähriger. Was wissen wir schon über den Heiligen Geist? Wir ahnen etwas, denke ich. Und da berichtet plötzlich ein Vierjähriger über solche Dinge. Da gibt es eine ganze Menge interessanter Erfahrungen, die dieser Vierjährige dort gemacht hat. Was man hier in diesem Film jetzt gar nicht so sah. Ich habe hier so eine CD, eine DVD mit einem Interview einer Fernsehreporterin. Das geht fast über 2 Stunden, das Ganze, wo die ganze Familie integriert ist und wo die ganze Familie berichtet über diese Geschehnisse. Das ist wirklich voll interessant. Und ja, mir hat es einfach gezeigt, ja, je mehr ich forsche in der Bibel, umso mehr stelle ich fest, ist es wirklich so, wie Jesus sagt. Denn was sagt Jesus? Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Kennt ihr diesen Vers? Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Na, da ist er ja. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Was heißt das denn? Ist Jesus die Auferstehung? Ja, Jesus ist auferstanden. Ist Jesus das Leben? Ist bei Gott das Leben? Ja, haben wir eben schon festgestellt. Wir können kein Leben erzeugen. Du wirst leben, auch wenn du stirbst. Das war ein Ausspruch, den er machte damals in der Gegenwart von Martha. Martha, der Bruder hieß Lazarus, war damals gestorben. Jesus ist nicht anwesend während dieser Zeit, kommt dann aber nachher zu Besuch. Und Martha begegnet ihm auf der Straße und sie sagt,
Meister, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder jetzt noch am Leben. Und dann sagt er das hier: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Und dann die entscheidende Frage: Glaubst du das? Glaubst du das? Glauben wir das? Die Martha kommt dann mit einer Antwort und sagt: Ja, ich glaube, dass du der Prophet bist, dass du Gottes Sohn bist. Und ich weiß, dass am letzten Tag alle Toten auferstehen werden. Dann sagt Jesus noch einmal: Ich bin die Auferstehung. Du wirst es sehen. Das ist der Unterschied. Ich konnte mir das früher auch nicht so wirklich vorstellen. Ich habe auch gedacht, wenn ich tot bin, dann falle ich so in so einen Dornröschenschlaf vielleicht. Und irgendwann, so am Ende der Zeit, wenn alle Toten auferstehen, ja, dann ist meine Seele auch wieder lebendig. Aber Jesus sagt ja etwas ganz anderes, dass derjenige, der an ihn glaubt, weiterlebt. Dass es gar keinen Tod gibt, letztlich. Das ist das Interessante. Geistliches Leben fängt heute schon an. Wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Ich habe es eben versucht hier zu verdeutlichen. Dieses Leben, dieses geistliche Leben beginnt hier, nicht erst da an der Stelle, sondern hier schon vorher. Alles Leben ohne Gott, alles Leben ohne Jesus ist schon jetzt Todesleben und endet so. Es gibt übrigens auch genug interessante Nahtoderfahrungen in Richtung Hölle. Aber darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Dramatisch, furchtbar, kann ich euch nur sagen, diese Szenen. Und zwar genauso, wie sie in der Bibel dargestellt sind. Mit Feuer, mit Schwefelgeruch und allem Möglichen. Und Qual und Schrecken. Ganz schlimm. Geistliches Leben fängt hier und heute an. Das Wissen um den Himmel allein reicht nicht. Wir landen nicht automatisch hier bei Gott. Das ist leider ein Irrtum, wie viele meinen. Ich erinnere mich an eine Patientin und dieses Geschehen ist sicherlich schon 30 Jahre her. Aber ich werde dieses Bild nicht vergessen. Auch eine krebskranke Frau, recht betucht, mit Goldschmuck an allen Fingern und Schminke im Gesicht, immer noch der Lippenstift drauf, auch noch kurz vorm Tod, Haare durchgestylt, abgemagert. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, vom Typ her so, ne? Sitzt da so in ihrem Bett, immer so ein bisschen biestig drauf, keiner wollte da rein in das Zimmer, wenn die klingelte. Ne? Und dann war ich einen Tag drin und wir sprachen auch irgendwie so über Tod und Sterben und kamen auch so auf das Thema Gott. Und ich sagte: Glauben Sie an Gott? Ja. Ja, dann brauchen Sie auch keine Angst haben vor dem Tod. Ja, weiß ich wohl, so ungefähr. Damit war das Thema dann aber zu Ende. Dann einige Tage später war es dann wirklich so, dass es ihr immer schlechter ging. Die Tochter war noch angereist, sie wohnte in Japan damals. Und dann sagte sie: Kommen Sie mal, meine Mutter hat Durst, die möchte was trinken. Ich habe Angst, dass sie sich verschluckt oder so. Dann komme ich da in dieses Zimmer und diese Frau sitzt da im Bett, die Augen so weit aufgerissen, einen Ausdruck von Furcht in ihrem Gesicht, wie man sich das stärker nicht vorstellen kann, und starrt so auf die Wand. Im Grunde genommen guckt sie durch die Wand und sagt nur immer: Es brennt, es brennt. Es brennt, es brennt. Ich sage so: Ich glaube nicht, dass die Durst hat. Ich gehe dann nochmal zu ihr hin mit dem Becher und die schiebt den sofort so weg. Ich würde sagen, diese Frau, würde ich mal meinen, ist wirklich so in die Hölle gegangen und hat die Hölle so vor Augen gehabt. Ich werde dieses Bild nicht vergessen. Darum ist es wichtig, dass wir uns heute besinnen, was wir aus unserem Leben machen. Ja, in der Bibel heißt es: Nutzt die Zeit, die da ist. Ich denke, wir machen alle Fehler in unserem Leben. Es gibt keinen, glaube ich, der keine Fehler macht. Manche Fehler kann man korrigieren. Ich erinnere mich so an Klassenarbeiten. Ich habe mal eine Arbeit mal richtig versägt, in Französisch war das. Ich glaube, es war sogar eine 6, es war keine 5 mehr. Aber man konnte eine Berichtigung schreiben und dann war das erstmal wieder okay. Das war relativ einfach. Später ging es dann um die Berufswahl. Auch da hatte ich mich vergaloppiert in meinem Beruf und musste einen neuen erlernen nachher. 3 Jahre verschenkt. Schon anstrengender. Schlimm ist es, wenn wir am Ende unseres Lebens zurückblicken und sagen: Das und das habe ich falsch gemacht, mein ganzes Leben lang, und ich kann es nicht mehr ändern. Und darum ist es wichtig, nachzudenken über das, was wir tun, über das, was wir machen und wie wir die Zeit wirklich vernünftig nutzen können. Es gibt eine Engländerin, eine Palliativpflegerin, die heißt Bronnie Ware. Die hat über 15 Jahre Palliativpatienten begleitet. Palliativpatienten sind Patienten, die unheilbar sind, meist in einem besonderen Haus untergebracht, die also quasi auf den Tod warten. Und sie sagt, es gibt 5 Dinge, die wir im Leben immer wieder falsch machen. 5 Dinge, die ich bei jedem fast so gehört habe. Der erste Punkt, die Leute sagten, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Sie sagt, die meisten Menschen, die ich getroffen habe, die leben, ein Klischee, ein Bild, um anderen zu gefallen. Sie unterdrücken sich selbst, ja, und leben im Prinzip für die anderen. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Bei Gott sind wir ein Individuum. Und wir dürfen so sein, wie wir sind und dürfen so leben. Wir sollen nicht ständig das tun, was anderen gefällt. Das war der Punkt 1. Ein zweiter Punkt heißt, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Und sie sagt, alle Männer sagten das. Alle, ausnahmslos. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet und mehr gelebt. Das ist interessant. Also, wir Männer, das geht uns speziell an. Ich kenne das selber auch. Ich habe immer irgendwas zu tun. Und wenn ich mal nichts zu tun habe, bin ich nicht zufrieden. Kennt ihr das auch? Ja, man ist immer mit irgendwas beschäftigt. Und man fragt sich da, wo bleibt eigentlich Zeit für die Familie, für die Kinder, für Anrufer vielleicht, für Besucher. Nehme ich mir diese Zeit? Oder ziehe ich mein Ding durch und habe keine Zeit? Sie sagt, die Männer hatten immer wieder Angst, zu wenig Geld zu verdienen, dass die Karriere den Bach runtergeht und. Irgendwann ist es zu spät, wir haben diese Zeit nicht mehr, wir werden es bereuen. Ich selbst möchte das auch lernen, mehr Zeit für wirklich wichtige Dinge einzusetzen. Letzten Sonntag sprach ich noch mit jemandem, Familienvater von 4 Kindern, und er sagte mir, ich nehme mir jetzt wirklich Zeit samstags für meine Kinder. Er hatte selbst eine kleine Firma. Das war jemand, der es begriffen hatte. Aber er sagte auch, es ist nicht einfach. Das ist eine Arbeit. Ja? Der Punkt 2. Wir kommen zum dritten Punkt. Der heißt, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Ich glaube, dass wir oftmals mit einer Maske heute durchs Leben gehen und unsere Gefühle nicht mehr zeigen wollen. Wir Männer wahrscheinlich noch mehr als die Frauen. Gefühle zeigen, auch das tut gut und das müssen wir wieder lernen. Kennt mich meine Familie wirklich so, wie ich im innersten Herzen bin? Als Vater, als Ehefrau, als Kind, wie auch immer? Oder spiele ich da ständig irgendwie eine Rolle? Spiele ich denen was vor? Wenn ich meine Gefühle nicht ausdrücken kann, führt das zu einer mittelmäßigen Existenz und oftmals auch zu einer Krankheit. So hat diese Palliativpflegerin festgestellt. Ich wünschte mir, ich könnte meine Gefühle ausdrücken. Ein vierter Punkt. Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Und sie sagt, jeder wünscht sich Begleitung, wenn er stirbt. Jeder wünscht sich seine Freunde. Und oftmals ist es so, dass diese Freunde im Laufe des Lebens verloren gegangen sind. Selbst Kinder gehen verloren. Man meint, es geht immer so weiter. Man meint, diese Verbindung bleibt immer. Aber solche Verbindungen müssen gepflegt werden. Ansonsten zerrennen sie. Und ich stehe am Ende alleine da. Leben und Geschäftigkeit löschen oftmals solche Kontakte aus im Leben. Und ein fünfter Punkt. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Und die Bronnie Ware sagt dazu, wir haben die Freiheit zu wählen, wir haben das Leben zu wählen. Genau das sagt Jesus auch. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Leben. Wir dürfen es leben mit Jesus. Schon jetzt. Aber sie sagt auch, viele Menschen stecken so in alten Mustern drin, in alten Gewohnheiten und in Komfort. Und diese Muster, es ist einfach schwierig, die zu durchbrechen. Ja? Das muss ich ganz bewusst tun, sonst klappt das nicht. Noch einmal zu unserem Ausgangsbibelvers zurück. Gott lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich denke, es tut gut, wenn Gott uns die Augen öffnet, wie nah wir dran sein können an diesem Tod. Dass wir klug werden. Was heißt das jetzt für uns? Was nehmen wir jetzt mit aus diesem Morgen nach Hause? Das möchte ich euch einfach mal fragen, diese Stelle. Nehmen wir etwas mit? Und wenn ja, welcher Gedanke ist es vielleicht für euch ganz persönlich? Vielleicht können wir das nochmal kurz sammeln. Bewusster leben. Ja. Mit Gott sprechen. Die Verbindung intensivieren, denke ich. Genau. Was noch? Dinge nicht aufschieben. Ganz wichtig, ne? Für schöne Erlebnisse danken, genau, dankbar leben, jeden Tag genießen, vor allen Dingen genießen mit Gott, aber auch mit seinen Leuten, die man so um sich hat, Familie, Freunde, Bekannte, Arbeitsplatz vielleicht. Was noch?
Andere mehr darauf hinweisen, auf diese Entscheidung, die man hier treffen muss.
Genau, ja, andere mitnehmen, hin zu Jesus, dass sie diesen Weg finden. Ich denke, das ist unser Auftrag, ja? Das ganze Vorleben, ganz genau. Ja. Noch? Das Leben entschleunigen. Wer sagt es? Du. Das Leben entschleunigen, ja. Das ist ein guter Gedanke, ne? Aber man kriegt es nicht so einfach hin, weil man immer wieder so in diese alte Tretmühle zurückfällt, glaube ich. Man muss es wirklich ganz bewusst machen. Das Leben entschleunigen. Noch etwas? Die kleinen Wunder sehen, nicht nur die großen Nummern, ganz genau. Ja. Okay, vielleicht zu weit. Ich denke, wenn Jesus sagt, ich bin das Leben, ja, dann haben wir jetzt so ein Stückchen miterlebt, was das eigentlich heißt. Wir dürfen jetzt schon mit ihm leben, wir dürfen leben mit ihm in Freude, in Dankbarkeit. Ich glaube schon, dass er möchte, dass wir auch jeden Tag des Lebens genießen, dass wir uns nicht kaputt machen, darum auch nicht zu viel arbeiten. Er möchte, dass wir Dinge in Ordnung bringen, mit Menschen, aber auch mit Gott. Ich sage immer, lebt so, als wäre jede Begegnung die letzte. Man weiß nicht, ob man sich zweimal sieht. Oftmals kommt es vor, dass Menschen im Streit so auseinandergehen. Ich finde das ganz schlimm. Entweder wächst da so eine bittere Wurzel auf oder man sieht denjenigen vielleicht nicht wieder. Darum Dinge bereinigen, so schnell wie möglich. Und auch Dinge mit Gott bereinigen. Die Zeit nutzen und keine Angst haben. Ich glaube, das ist so der Schlusspunkt. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Sterben. Dieser 5-jährige Colton steht dann einmal am Sterbebett eines Freundes und dann sagt er, du brauchst keine Angst zu haben. Der Erste, der dir begegnen wird, ist Jesus. Das mit 5 Jahren, das ist der Hammer, ne? Das ist echt der Hammer. Ja, soweit die Ausführungen. Ich möchte einfach nur mit euch beten. Jesus, ich danke dir, dass du das Leben bist und dass wir an diesem Leben Anteil haben dürfen, schon jetzt und nicht erst später. Ich bitte dich für jeden, der hier jetzt sitzt, dass du ihm das vor Augen malst, wie kurz diese Zeit sein kann. Dass keiner diesen Raum verlässt, der nicht genau weiß, dass dieser Weg nach oben geht, dieser Fall, und nicht nach unten. Jesus, ich möchte jeden dort wiedersehen. Und du möchtest das auch. Und ich bitte dich, ja, dass solche Entscheidungen wirklich ganz klar getroffen werden, vielleicht heute hier. Ich bitte dich, dass du uns gebrauchst in dieser Welt, dass du uns Mut machst, auf Dinge zuzugehen, auf Menschen zuzugehen, Dinge in Ordnung zu bringen, dass du uns Mut machst, Dinge zu bereinigen und Sachen zu verändern in unserem Leben, dass wir die Zeit wirklich nutzen lernen. Danke dir, dass du uns immer wieder die Augen öffnen willst und dass du uns begleitest im Alltag. Danke für diesen Morgen und für jeden, der jetzt hier ist. Amen. Okay, ich möchte euch einfach nur unter den Segen Gottes stellen. Ich denke, es wäre schön, wenn ihr euch dazu erheben könnt.
Es segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Er gebe euch Kraft und Mut für den Alltag, für heute, für morgen. Er gebe euch Freude zu leben mit ihm und er gebe euch ja, das, was ihr zum Alltag braucht. Gott segne euch, gebe euch noch einen guten Sonntag, ein gutes Miteinander, vielleicht einen neuen Blick für Dinge. Ja, Gottes Segen euch.